Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und zu einem neuen Intermission. Wir reden heute mal wieder über das Wrestling, über alles, was so passiert ist. Ja, und ich bin heute alleine. Ihr seht, neben mir sitzt heute niemand, wenn ihr das bei YouTube schaut, denn sowohl Thorsten als auch Daniel haben heute keine Zeit. Aber es sind so viele Themen angefallen, die ich gerne mal durchgehen würde. Und ja, dann sehen wir uns heute mal alleine. Ich habe meinen Earl Grey dabei. Earl Grey heiß, nee, nicht mehr ganz so heiß, lauwarm noch. Dampft also nicht mehr. Und zwar ein sehr gutes Getränk, was schon Captain Jean-Luc Picard von Star Trek The Next Generation musste. Wo ich euch von Patrick Stewart, von den Darsteller, das Hörbuch auf jeden Fall empfehlen kann. Ein sehr gutes Hörbuch. Making It So heißt es, gibt es auf Englisch bei Audible, wahrscheinlich allen anderen Möglichkeiten, wo ihr Hörbücher kriegt, genauso gut. Ja, Captain Picard, bekannt als ein sehr guter Chef, ein sehr guter Leiter seiner Crew, auch wenn er manchmal ein bisschen ruppig ist. Unser erstes Thema geht heute um jemanden, der sich immer mehr als nicht so guter Chef herauskristallisiert und jetzt auch nicht mehr Chef ist, denn wir müssen mal über Vince McMahon sprechen. Wir müssen nämlich über die ganze Thematik sprechen, die gerade so um Vince McMahon passiert und passiert ist. Ja, boah, mir wird jetzt schon warm, wenn ich daran denke. Also, Leute, Vince McMahon. Schwieriger Fall. Es ist das ganze Thema mit der Anklage, die jetzt auf ihn getroffen ist. Wir haben ja am 25.01. dieses Jahres ein Anklageschrift, die eingereicht wurde. Das heißt, die Dame General Grant hat eine Klage beim US-Bezirksgericht für den Bezirk Connecticut eingereicht. Und da beschuldigt sie Vince McMahon des körperlichen und emotionalen Missbrauchs, des sexuellen Nötigung und des Sexhandels. Boah, eben durchatmen. Dazu gibt es ausführliche Erklärungen mit Belegen, die dann von Tag zu Tag weiter veröffentlicht wurden. Ich möchte hier nicht nochmal auf alle Gräueltaten eingehen. Ja, ich werde bestimmte Aspekte nochmal rausgreifen, da wo es wichtig ist. Aber wenn ihr genau das nachlesen möchtet, kann ich euch einen Artikel von WrestleTalk nochmal empfehlen. Den packe ich in die Videobeschreibung. Da ist nochmal die komplette Klageschrift drin. Und wenn ihr euch die mit Google übersetzt, also mit Chrome zum Beispiel übersetzt, könnt ihr die auf Deutsch lesen. Funktioniert recht gut. Habe ich auch so gemacht, weil ich es halt vollständig verstehen wollte. Ja, was hat das Ganze für Auswirkungen? Die erste Auswirkung war, dass Slim Jim gesagt hat, hey Leute, mit sowas im Raum sponsern wir bei euch aktuell mal gar nichts. Das heißt, wir machen jetzt Pause, bis das Ganze geklärt ist. Und wenn man sieht, dass Slim Jim ein Partner ist, der schon in den 80er, 90er Jahren dabei war, man erinnert sich vielleicht an den Macho Man, der ja eine sehr große Slim Jim-Werbung gemacht hat, dann kann man sich vorstellen, was da für ein Geld drin steckt. Und auch was Slim Jim dann als Sponsor für eine Macht hat, auch hier. Ja, und dementsprechend sind ganz viele Sachen passiert in sehr kurzem Zeitraum, denn auch am 6.01.2024 gab es eine E-Mail von Nick Khan an die Mitarbeiter, und zwar eine E-Mail damit, dass Vince McMahon nicht mehr Teil von TKO ist und somit auch nicht mehr Teil der WWE. Und doch TKO informierte am gleichen Tag die Börsenaufsichtsbehörde SEC, dass Vince McMahon von allen seinen Ämtern zurückgetreten ist. Soweit, so gut. Ändert nichts an der Situation und an der Klage, ne? Also, die Klage wurde nochmal aufbereitet durch das Wall Street Journal. Die haben auch mal zurückgeblickt auf das, was vorher schon passiert ist. Denn es geht nicht nur von dieser Klage aus. Denn es gibt bereits laufende Ermittlungen. Denn die Bundesstaatsanwälte von New York ermitteln seit Mitte 2023, also ich glaube seit Sommer 2023, gegen Vince McMahon wegen Vorwürfen der sexuellen Nötigung und des sexuellen Menschenhandels. Und das sind einige Sachen, die wir oben eben schon gehört haben, ne? Gerade das Thema Nötigung und Sexhandel ist sowas, was hier wiederkehrt. Und ja, es geht dabei auch nicht nur um die Frau Grant, sondern es geht um bis zu 5 Frauen, die sich hier gemeldet haben und die alle irgendwelche NDAs unterschrieben haben und Gegenzahlungen dann sich nicht geäußert haben. Dass sowas überhaupt möglich ist, finde ich schon schlimm genug, dass man sagen kann, hier, wir zahlen dir Geld und dafür sagst du nichts. Klar hat man natürlich gegen so eine große Firma ganz schwer ankommen, aber ich bin froh, dass jetzt die Sachen rauskommen und die Frauen auch, vielleicht ihre Gerechtigkeit kriegen. Das wäre ganz wichtig. Lass uns mal drüber sprechen, wer hier beteiligt ist. Die Frau Grant haben wir schon erwähnt. Dann soll noch hier sich mitgemeldet haben, eine WWE-Mitarbeiterin, die wohl unaufgefordert Nacktfotos erhalten hat und sexuell belästigt wurde. Wie gesagt, alles von der Klageschrift. Ne? Ich habe jetzt keine Informationen von der jeweiligen Person. Alles von dem, was man hier gehört hat, was ermittelt wird. Dann haben wir eine ehemalige WWE-Wrestlerin, die angeblich zum Oralsex gezwungen wurde. Wir haben eine ehemalige Ringrichterin, die Rita Chatterton, die den Vorwurf der Vergewaltigung hier äußert. Und, oh, ich kann es kaum lesen. Und eine ehemalige Mitarbeiterin, die sagt, dass der ehemalige Leiter der Tales Relations, John Laurinaitis, sie degradiert hat, als sie die Affäre mit ihm nicht fortsetzen wollte. Also das ist schon ein ganz schön fieser Pool an ekelhaften Tätigkeiten, die hier so passiert sind. Ja? Wir wissen jetzt, er ist aus dem Board zurückgetreten. Ich würde sagen, er musste zurücktreten aus dem Board von TKO. Und er wurde auch komplett vom WWE.com entfernt und auch sein Merch wurde komplett entfernt. Das heißt, es gibt von Vince McMahon nichts mehr im WWE-Shop, nichts mehr auf WWE.com, nichts mehr bei TKO. Und TKO hat hier nochmal sich sehr klar geäußert, gerade der Chef, ich muss kurz wieder den Namen nachlesen, es tut mir leid, ich kann mir den Namen so schlecht merken, Ari Emanuel, der hat auch sehr klar, sehr deutlich klargestellt, dass alle Personen, die hier beteiligt waren, die Vince McMahon nahestanden und das mitgekriegt haben, mit entsprechenden Konsequenzen rechnen müssen und auch alle, die geschadet haben, entfernt werden. Und ich bin sehr gespannt, ob das hier noch weitere Kreise zieht. Wichtig ist mal hier für euch, das möchte ich mal kurz zwischenstreuen, bevor wir darüber reden, wer noch so beteiligt ist. Solltet ihr in irgendeiner Form Opfer sexueller Gewalt sein und sexuellen Missbrauch sein, egal ob Mann oder Frau, dann nutzt bitte die passenden Hilfsquellen. Ihr könnt euch natürlich auch an Freunde, Verwandte wenden. Es gibt aber auch eine eigene Hotline dafür. Und zwar gibt es die Hilfetelefon sexueller Missbrauch, das ihr unter der 0800-225-530 erreichen könnt. Also nochmal, Hilfetelefon, sexueller Missbrauch 0800-225-530. Wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch daran, lasst euch helfen. Haltet es nicht aus. Denkt euch nicht, ja, das passiert ja nur, wenn er oder sie schlechte Laune hat. Nein, sobald sowas passiert, holt euch bitte Hilfe. Denn wer sowas einmal macht, der hat eine große Gefahr, dass das wieder passiert. Und das sollte niemandem passieren, was wir hier alles gerade erfahren. Deswegen bitte, wenn ihr Probleme habt, wendet euch an die passenden Hilfsstellen. Wenn ihr euch nicht da anrufen wollt, wendet euch an Freunde, an Verwandte, die euch helfen wollen, die euch helfen werden. Und lasst euch helfen, lasst euch da rausholen aus diesem Problem. Boah. Kennt ihr so Themen, die euch einfach sauer machen, wenn ihr drüber redet? Das ist so ein Thema hier gerade. Dieses Ausnutzen von Menschen, die einem untergeordnet sind, Menschen, die schwächer sind als einer selbst. Das ist so das Allerletzte. Das ist so der Bodensatz der Gesellschaft, wer sowas macht. Und dazu gehört hier wohl recht eindeutig Vince McMahon auch und seine Mischpoke außenrum, wo unter anderem ja der John Laurinaitis auch klar erwähnt wurde in der Klageschrift, die hier genauso gut halt auch aussortiert angeklagt werden müssen. Und John Laurinaitis hat auch noch, ich wollte fast sagen, die Frechheit, aber ich kann es ja nicht, ich habe ja keine Beweise. Hat aber auch noch die Art zu sagen über seine Anwälte, ja, er wäre ja selber nur ein Opfer. Das hoffe ich, wird lückenlos aufgeklärt, sodass klar ist, was er hier ist. Des Weiteren wurde in der Klageschrift noch ein weltberühmter Athlet und ehemaliger UFC-Schwergewichtschampion erwähnt, mit dem die WWE im März 2020 wohl in Verhandlung stand für einen neuen Vertrag. Also jemand, der schon mal da war und hier einen neuen Vertrag abschließen sollte. Und der wohl sowohl sexuelle Fotos als auch Videos von Frau Grant erhalten hat, ohne ihren Zuspruch natürlich. Und der sich auch hier sehr stickum zurückgehalten hat, das irgendwie öffentlich zu machen. Das heißt, da kam nichts raus. Diese Person hat das entsprechend einfach angenommen. Es gibt keine Information, ob er irgendwie reagiert hat, aufgefordert hat, dass was passieren soll. Können wir nicht sagen. Aber wie heißt es so schön? Nichts tun ist auch eine Form, den Menschen zu schaden. Also gar nichts tun ist fast so schlimm wie aktiv beteiligt sein, wenn man davon weiß. Ja, wenn wir mal drauf schauen, ehemalige UFC Heavyweight Champions, gibt es genau zwei, die für WWE angetreten sind. Das ist einmal Cain Velasquez und Brock Lesnar. Und der letzte Auftritt von Cain Velasquez war im November 2019, das heißt deutlich vor dem März 2020. Ist danach auch nicht mehr groß im Gespräch gewesen, wenn ich es noch richtig weiß. Und dadurch würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass Brock Lesnar hier die angesprochene Person ist. Und ich scheine nicht der Einzige zu sein, der das vermutet. Denn ich denke, auch bei TKO und bei der WWE wird man davon ausgehen, denn Lesnar ist aktuell aus allem in Bezug zur WWE entfernt worden. Nicht nur, dass sein Comeback beim Rumble gestrichen wurde, sondern auch sein Merch wurde quasi jetzt verramscht oder wird gerade verramscht im Shop, also deutlich reduziert, wird das jetzt rausgehauen, damit die Lager leer gehen. Und der wurde aus WWE Supercard entfernt. Und das sind ja alles so Indizien, die einen sagen könnten, da steckt wirklich was hinter. Und des Weiteren wird er wohl auch keine weiteren Auftritte mehr bei WWE haben. Denn die ursprüngliche Story, die sich jetzt so rauskristallisiert, ist, dass Brock Lesnar eigentlich bei Elimination Chamber gegen Dominic Mysterio antreten sollte, der ihn eliminieren sollte beim Rumble. Den Spot hat ja Bron Breakker dann eingenommen. Und dann sollte er bei Mania, bei WrestleMania 40, gegen Gunther antreten. Ja, es gab kein Aufeinandertreffen mehr mit Gunther. Das heißt, auch das wird wohl eher unwahrscheinlich sein. Und wie gesagt, er wurde neben Rumble nicht eingesetzt. Bron Breakker hat seinen Platz eingenommen. Und hat auch die Eliminierung gekriegt. Also scheinbar ist Brock Lesnar auch jemand hier, der hier deutlich enger in der Thematik oder mehr davon betroffen ist. Oder Brock Lesnar hat von sich aus gesagt, nee, ich will jetzt nicht mehr, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hätte man ihn auch nicht aus dem WWE Supercard entfernt. Selbst wenn er gesagt hätte, ich trete für euch jetzt nicht an, wenn Vince weg ist, glaube ich nicht, dass man das gemacht hat. Wir wissen es aber nicht. Wir müssen abwarten, was da jetzt noch kommt. Aber ich wollte euch einmal informieren über die ganze Thematik. Wie gesagt, keine zu tiefen Details, die könnt ihr in dem WrestleTalk-Artikel nachlesen oder direkt beim Wall Street Journal, also WrestleTalk verlinke ich euch. Wall Street Journal müsst ihr selbst einmal suchen. Und ich weiß nicht, ob man in den USA auch so Klageschriften einsehen kann. Das könnt ihr sicherlich auch mal überprüfen. Ja, echt schwerer Anfang in die Intermission. Und daraus ergeben sich noch ein paar Auswirkungen. Denn natürlich hat sich damit auch Auswirkungen aus Mania ergeben. Natürlich einmal Lesnar ist nicht da. Darüber hinaus gab es noch andere Auswirkungen, denn wir haben einige Verletzungen, die auf der Strecke liegen. Wir haben zum Beispiel einen CM Punk, gerade zurückgekehrt in sein noch ein bisschen nach Feuer riechendes Zuhause. Und CM Punk hat sich dann bei seinem ersten großen Auftritt, ähnlich wie es damals bei AEW war, verletzt. Und zwar hat er sich im Royal Rumble den Trizeps gerissen und hat den dann sogar noch bis zum Ende gewrestelt. Da kann man jetzt sagen, oh, toller Einsatz oder auch nicht so gut. Ich weiß nicht, wie das ist bei einem Trizepsriss. Das müssten mir jetzt mal Leute sagen, die sich damit mehr auskennen. Ob man da noch mehr kaputt machen kann, wenn man damit weitermacht. Oder ob dann eh nichts mehr zu retten ist und deswegen es nicht schlimm ist, wenn man damit weitermacht. Wenn ihr da Ahnung von habt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Oder vielleicht Erfahrung irgendwie aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Oder Sportbereich. Ja, CM Punk wurde bereits operiert, jetzt am 1.2., gar nicht so lange her. Und fällt jetzt voraussichtlich 4 bis 6 Monate aus. Das heißt, klar, Elimination Chamber Mania ist gestrichen. Ich weiß gar nicht genau, ich könnte mal kurz schauen, wann der SummerSlam ist dieses Jahr, ob es da schon einen Termin gibt. Gucken wir mal nach. SummerSlam 2024. Da haben wir einen Kalender für 24. Haben wir für den SummerSlam schon einen Termin? Nee, ist noch nicht bekannt. Der muss irgendwo zwischen dem 6. Juli und dem 31. August liegen. Weil am 6. Juli haben wir Money in the Bank. 31. August haben wir Bash in Berlin. Wenn wir jetzt mal 6 Monate weiterdenken, wäre das der 1.8. Das heißt, das könnte sein, dass er zum SummerSlam fit ist. Die Frage ist, fit würde ja dann erstmal nur bedeuten, die Verletzung ist ausgeheilt, aber vielleicht noch nicht wieder trainiert. Das weiß ich nicht so genau. Das heißt, könnte sich vielleicht noch mal zögern. Wenn er nur 4 Monate hat, dann wären wir im Juni. Dann würde er nach Backlash in Frankreich zurückkehren und könnte vielleicht bis Money in the Bank wieder fit sein. Könnte sich da dann den Koffer holen, gegebenenfalls. Und könnte damit dann wieder gegen Seth Rollins oder wer auch immer dann Champion ist, antreten. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass man diesen Weg dann gibt und das Ganze darüber auslöst. Ja, ich bin kein CM Punk-Fan, das wisst ihr. Aber trotzdem wünsche ich Ihnen gute Besserung, denn Verletzungen hat keiner verdient. Machen wir uns nichts vor. Also, egal wie wenig ich von einer Person halte, ich wünsche niemandem eine Verletzung in jeglicher Art. Ja, deswegen gute Besserung an CM Punk hier einmal. Ja, jetzt haben wir unsere zwei Champions. Wir haben Roman Reigns und wir haben Seth Rollins. Auch Seth Rollins ist verletzt. Seth Rollins hat sich das Knie verletzt. Viele sind davon ausgegangen, jetzt heißt es, okay, hier Titel wird vakantiert, bla bla bla. Aber Seth Rollins hat gesagt, nö, ich bin bei Mania dabei. Der schont sich jetzt bis dahin und will dann zum Mania zurückkehren. Und das ist natürlich jetzt auch ein spannendes Thema. Denn die Frage ist, was ist denn, wenn Seth Rollins nicht schnell genug fit ist? Weil wir haben jetzt die Elimination Chamber relativ zeitnah schon vor uns. Und wenn bis dahin noch nicht klar ist, ob Rollins jetzt fit ist oder nicht, wird das umso schwerer, glaube ich, ein gescheites Programm für Mania zu kriegen. Ne? Also Elimination Chamber ist am 24.02. Ich nehme das Ganze hier am 4.02. auf. Das sind jetzt noch 20 Tage. Knappe 3 Wochen, etwas über 3 Wochen, in denen Seth Rollins jetzt erkennen muss, es sind unter 3 Wochen, kann ich das noch leisten oder nicht? Werde ich fit bis dahin? Ich hoffe, dass er fit wird, dass wir ihn mit auf der Karte haben. Denn die Karte wird gerade dünner, ne? Nachdem wir Brock weg haben, im Punk weg haben, da ist schon ein bisschen was verloren gegangen. Dann ist natürlich die Frage, gegen wen wird Seth antreten? Wir haben natürlich den coolen Aufbau, also storymäßig, von Punk und Drew. Das heißt, man könnte erzählen, dass Drew den Titel von Seth gewinnt und diesen dann wiederum dann gegen Punk verliert, wenn Punk zurückkehrt. Das könnte man machen, weil Punk ja gesagt hat, wenn ich wieder fit bin, komme ich zurück und hole dich. Wir könnten die tolle Promo von Seth Rollins und Gunther von vorm Rumble aufgreifen und die beiden gegeneinander antreten lassen. Das wäre ja mein Liebling, weil es ja Intercontinental Champion gegen WWE Champion wäre. Eine kleine Erinnerung an WrestleMania 6 mit Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan. Und gerade beim Jubiläum wie WrestleMania 40 könnte man auch sowas gut bringen. Und dann haben wir Variante 3. Und Variante 3 ergibt sich aus Cody, der doch seine Geschichte nicht erledigen will. Wir erinnern uns, Cody Rhodes hat den Rumble gewonnen. Und Cody Rhodes hat sich dann eigentlich nach dem Rumble schon direkt entschieden, dass er Richtung Roman Reigns gehen will. Denn er hat ja nicht nur auf das WrestleMania-Zeichen gezeigt, sondern er hat auch auf Roman Reigns gezeigt, der in seiner Skybox saß. Das heißt, eigentlich war die Entscheidung da schon getroffen. Ja, und dann haben die Ereignisse ihren Lauf. Und dann passierte so ein bisschen was. Denn eigentlich erstmal bei Monday Night Raw hat Rollins Cody ins Gewissen geredet, nach dem Motto, der Titel von Roman Reigns ist nur der Hollywood-Titel, mein Titel ist der Workhouse-Titel und das ist eher der Titel, den dein Vater hätte haben wollen und nicht diesen Hollywood-Titel. Und dann gab es jetzt SmackDown, wo Cody ganz klar zu Reigns gesagt hat, ja, ich werde kommen, um dir alles zu nehmen, also nicht nur den Titel, sondern auch deine Halle, dein Publikum und so weiter, weil Reigns ja behauptet, ihm gehört alles als Head of the Table. Und dann sagt Cody, ich hole mir das aber nicht bei Mania. Und dann haben wir auf einmal die Situation, dass Cody einen Schritt zurück macht und The Rock auftaucht, der hier wohl gegen Roman Reigns antreten wird. Das heißt, wir müssen gar nicht über The Rock reden. Ja, und das heißt, das jetzt für Cody. Heißt das jetzt, er nimmt jetzt den Trostpreis, geht gegen Seth Rollins? Heißt das, er macht überhaupt kein Titelmatch bei Mania? Wo führt sein Weg jetzt hin? Und das ist echt eine große Frage, die ich gerade habe. Was passiert jetzt mit Cody? Ich finde, wenn er jetzt Richtung Rollins geht, dann widerspricht er sich selbst ja so ein bisschen. Denn er wollte immer Richtung Roman gehen. Das war immer der Titel, den sein Vater, der ihm gegeben wurde, sein Vater wieder abgenommen wurde. Alles im Madison Square Garden in einer Nacht. Ja, und jetzt haben wir hier so ein bisschen Mischmasch, weil The Rock jetzt doch antreten wird bei Mania. Und das wird gerade nicht so gut aufgenommen. Ich kann total verstehen, dass man es macht, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, du brauchst natürlich auch für die größte Show des Jahres, gerade beim Jubiläum, brauchst du so ein paar Selling Points. Und dir sind jetzt Brock Lesnar und CM Punk weggebrochen, was beides große Selling Points sind. Und jetzt brauchst du noch etwas, was neben deinem wirklich guten Roster noch Leute zieht. Und wenn du The Rock kriegen kannst, der ja jetzt mit im Board of Directors bei TKO ist, Ja, dann ziehst du den Joker auf, wenn alles andere wegbricht, ne? Das kann ich total nachvollziehen. Auch wenn ich lieber Cody gegen Roman gesehen hätte, ganz klar. Aber rein aus einer wirtschaftlichen Sicht, aus einer Business-Sicht, kann ich das durchaus gut nachvollziehen. Ja, The Rock. The Rock ist jetzt zurück. Er ist seit 23.01. Teil des Board of Directors von TKO. Das heißt, kurz bevor Vince McMahon gegangen wurde, ist The Rock gekommen, ist Dwayne Johnson gekommen. Und hat jetzt da seine Rolle eingenommen und ist jetzt hier aufgetaucht, um Roman Reigns herauszufordern. Jetzt stellt sich halt gerade die Frage, worum geht es denn? Will The Rock wirklich Richtung Titel gehen? Oder geht es um die Thematik, die er ja schon angedeutet hat bei seinem letzten Auftritt, wo er das Publikum gefragt hat, wo soll er denn sitzen? An der Bar, irgendwo im Hintergrund oder am Kopf des Tisches? Macht man hier jetzt wirklich die Story? The Rock geht nur um den Titel Head of the Table oder geht es hier um Roman Reigns Titel? Da bin ich mal gespannt, was daraus jetzt passiert. Ja, nichtsdestotrotz, für Cody bleibt eigentlich nur Seth Rollins oder eine komplett neue Geschichte. Wir haben Cody jetzt ein Jahr lang geparkt. Ob man da jetzt noch einen passenden Parkplatz findet, weiß ich nicht. Und Rollins hat halt mehrere Optionen, ne? Ich bin gespannt, was da kommt. Ich denke mal, bei Elimination Chamber wird sich das ein oder andere ergeben. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn Cody jetzt bei Elimination Chamber die Chamber gewinnen lässt, als Number One Contender für Rollins, falls wir die kriegen, dass Cody langsam in das AEW-Fahrwasser kommt, wo die Leute ihn nicht mehr sehen wollten. Weil er dann gewinnt und gewinnt und gewinnt und gewinnt. Ich hoffe, dass man das mit einer guten Erzählung geregelt kriegt und nicht die Gefahr erzeugt, dass hier Cody irgendwann doch nicht mehr gewollt ist, wie wir das bei AEW schon erlebt haben. Wir haben auch eine gewisse Stabilität zu Mania, nämlich die Stabilität rund um Damage Control, denn wir konnten, glaube ich, seit Monaten schon sagen, dass wir bei Mania Bayley gegen Io Sky kriegen und das haben wir jetzt auch bestätigt. Denn bei, jetzt muss ich kurz überlegen, war es Raw oder SmackDown? Ich glaube, bei SmackDown war es, hat sich Bayley jetzt, nachdem Damage Control vorher gegen sie geturntet, ganz klar entschieden, sie wird Io Sky herausfordern für WrestleMania und das finde ich auch gut. Das kann ich gut nachvollziehen. Und ja, wird ein gutes Match, glaube ich. Bayley jetzt wieder als Face unterwegs langsam. Ich hoffe, sie bleibt ein bisschen bei ihrem Trash-Talk, weil das fand ich echt gut, gerade auch im Rumble. Und auch das Match ja mit Io Sky. Io Sky ist eine herausragende Wrestlerin. Und Bayley ist auch eine klasse Wrestlerin, auch gehört auch zu den Besten bei der WWE. Also da freue ich mich drauf. Und jetzt warte ich nur auf das zweite Women's Match und hoffe, dass wir wirklich Rhea Ripley gegen Becky Lynch kriegen, weil dann habe ich wirklich zwei Top-Women's Matches. Und dann sehen wir wieder, dass Women's Wrestling halt einfach funktioniert. Was nicht so funktioniert, ist halt hier, ja, wer kriegt die Titelmatches um die großen Titel? Und das hat sich AEW jetzt wieder ein bisschen leichter gemacht. Denn AEW hat die Rankings wieder eingeführt. Die Rankings, die wohl, so wird es gerüchtet, erzählt, damals entschwunden sind, weil CM Punk davon nichts gehalten hat. Die sind jetzt wieder zurück und die bringen uns ja automatisch immer neue Herausforderer, ohne dass wir immer die Situation haben, einer kommt raus und sagt, ich will ein Titelmatch. Und das hat man jetzt wieder erklärt. Auf Grundlage von Siegen kann man sich ein Match erarbeiten und damit hat man auch direkt organisch ein Titelmatch für Sting und Darby Allin rausgemacht, weil die ja bis jetzt ungeschlagen sind. Und das ist jetzt super, dass man das direkt nutzen kann, damit Sting vielleicht nochmal den Tag Team Titel kriegt und dann damit Richtung Revolution geht, AEW Revolution, und zu seinem letzten Match bei AEW. Bin sehr gespannt darauf. Ja, und Samoa Joe als neuer AEW World Champion macht auch echt eine gute Figur bis jetzt. Also Joe als am Mikro ist immer großartig. Ist ja wirklich ein starker Wrestler und starker ja, Talker auch, den wir hier haben. Der hat am Anfang noch das Championship Board erwähnt. Ich glaube, das hat man schon wieder verworfen. Dafür hat man die Rankings wieder. Falls ich das mit dem Board überhört habe in den letzten Ausgaben, lass mich das mal in den Kommentaren wissen. Vielleicht war ich da einfach so ein bisschen blind bei. Also wie gesagt, Samoa Joe richtig stark am Mikrofon. Samoa Joe auch stabil, was Social Media angeht. Nicht ganz so stabil im Social Media Bereich ist weiter Tony Khan, denn Tony Khan lässt sich immer wieder auf Scharmützel mit anderen Leuten ein. Ne? Wir hatten die Thematik mit. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegenspieler war. Irgendjemand meinte, dass das doch albern ist, dass hier ein Hook ein Titelmatch kriegt. um den Main-Titel. Da ist Tony Khan eingeschaltet und hat gesagt, ja, wenn Hook ein Titelmatch hier kriegt, der hat sich das halt erarbeitet, weil der so lange umgeschlagen ist. Was ist denn mit Jinder Mahal, ne? Wobei ich sagen muss, ja, die Argumentation zieht schon irgendwo, ne? Weil es Jinder Mahal ein Titelmatch gekriegt hat, war für mich auch nicht nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Tony Khan nimmt dem Jungen Twitter weg. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich sage aber den Jungen, der Tony Khan ist so alt wie ich, nur mal so. Er verhält sich aber nicht zwingend immer so. Also die Professionalität in Social Media, die ich auch nicht habe, deswegen nutze ich es einfach nicht so intensiv. Aber Tony Khan ist ein Chef von einer Firma, von einem Unternehmen, ne? Von mehreren Unternehmen. Und der ist einfach auf Social Media, ist doch so ein kleiner, weiß ich was sagen, so ein tasmanischer Teufel, ne? Und da sollte man vielleicht mal das Social Media Team vorschicken, die das für ihn übernehmen. Und Tony Khan hier seinen Twitter-Account wegnehmen, weil das wäre, glaube ich, auch für ihn besser, für seine Reputation. Und auch für AEW, weil ich glaube, er schadet AEW langsam mit seinem Vorgehen auf Social Media, muss ich ganz ehrlich sagen. Was AEW hingegen helfen könnte, wären Neuzugänge, wobei sie eigentlich keine Neuzugänge brauchen, weil sie haben schon so viele Leute im Roster. Aber es gibt noch zwei Neuzugänge auf dem Markt, zwei mögliche, die entsprechend nochmal gut pushen könnten, was die Beliebtheit angeht. Nämlich einmal ist das Mercedes Moné und einmal ist das Katsushika Okada. Es wird aktuell erzählt, dass man wohl mit Mercedes Moné sich einig sein soll. Und eigentlich der Gedanke war, sie parallel zum Rumble zu präsentieren, um da entsprechend noch mehr Aufmerksamkeit auf AEW zu ziehen. Das hätte man aber wohl verworfen, wegen der ganzen Thematik rund um Vince McMahon. Nach dem Motto, wenn die sich selber schaden, brauchen wir nicht noch Öl ins Feuer gießen oder müssen wir unsere Patronen nicht verschießen extra. Ja, wie auch immer es gedacht ist, sollte Mercedes Moné da hinkommen, finde ich es gut. Die ehemalige Sasha Banks würde mich freuen. Ihre ehemalige Tag-Team-Partnerin Naomi oder zwischenzeitlich Trinity ist ja gerade bei WWE zurückgekehrt. Und ja, ich würde Mercedes Moné, Sasha Banks gerne wieder mehr sehen, weil die ist auch eine Person, die sowohl im Ring Top-Leistung abliefert, als auch charakterlich richtig stark ist. Und deswegen würde ich mich freuen, sie wiederzusehen. Wenn es bei AEW sein soll, hoffe ich, dass man da noch ein paar mehr Geschichten erzählt. Man hat ja jetzt angefangen, in der Women's Division auch endlich mal so ein paar kleinere Geschichten zu erzählen. Und ich hoffe, dass hier dann auch noch so ein bisschen mehr nachkommen wird. Also der Fall scheint irgendwie klar zu sein. Ich bin mal gespannt, ob es so bleibt. Was noch nicht so klar ist, ist Katsushika Okada. Der ist jetzt seit dem 1.2. offiziell Free Agent, nachdem er 17 Jahre bei New Japan Pro Wrestling war. Hat sich sein Rainmaker Trademark gesichert. Ja, und wohin führt es ihn jetzt? Die ersten Gerüchte kamen auf, weil sein Merch von Pro Wrestling Tees entfernt war, dass das jetzt ein großer Hinweis auf WWE sein sollte, weil das dann schon mal passiert, dass da Merch entfernt wird, wenn die Leute zu WWE gehen. Aber da ist hier wohl nicht so viel dran, zumindest in erster Instanz, denn der Merch-Deal war nicht mit Okada selbst, sondern mit New Japan. Und deswegen ist das halt entfernt worden, weil er nicht mehr bei New Japan ist. Logischerweise. Ergibt ja Sinn. Ja, jetzt halt die Frage, warum sollte er wohin gehen? Natürlich ist Okada gut befreundet mit Nakamura, das heißt, das wäre ein Argument für WWE. Er hat aber auch eine sehr gute Verbindung zu den Young Bucks, denn die Young Bucks haben ihn damals unterstützt, als er bei seiner Exkursion bei TNA waren und haben seitdem halt mit ihm zusammen immer gearbeitet. Das heißt, da könnte die Bindung noch so ein bisschen enger sein, weil die halt ihn noch mehr gefördert haben. Dazu könnte er in Japan wohnen bleiben, wenn er für AEW arbeitet, dann würde man so einen bestimmten Zeitraum nehmen, wo er dann dabei ist. Und dann könnte er wieder zurück nach Hause. Das ist natürlich auch ein Argument, was wichtig wäre, wobei man ja gerüchteweise hört, dass seine Frau gerade Englisch lernt. Also auch das, ganz viele Gerüchte, unbelegte Gerüchte, möchte ich dazu sagen. Zumindest von mir unbelegt jetzt hier, aber ich habe nichts für euch, worauf ich verweisen kann. Ja, dann ist die Frage natürlich, was will er denn haben? Will er die größtmögliche Plattform? Dann ist klar, dann sollte er zur WWE gehen. Mehr Geld verdienen kann er aber bei AEW gerade. Das AEW-Angebot soll wohl höher sein als das WWE-Angebot. Und somit ist ja echt die Frage, wo führt es ein, ich würde gerade Nakamura sagen, wo führt es ein Okada hin? Wo würde ich ihn gerne sehen? Ich glaube, ich wäre eher bei AEW. Ich glaube, dass sein Stil besser zu AEW passt. Ich finde das bei AEW deutlich besser noch mit den nicht-amerikanischen Wrestlern umgeht. Gerade auch mit den asiatischen Wrestlern und Wrestlerinnen finde ich, dass man die hier viel besser positioniert als bei der WWE. Selbst wenn wir uns da gerade mit Nakamura verbessert hat. In der Women's Division das auch gerade ganz gut aussieht. Aber über die Konstanz her würde ich sagen, AEW hat da eine bessere positive Rate als WWE. Im Endeffekt ist es wichtig, wo sich Okada wohler fühlt. Das heißt, wo kann er mit seiner Familie gut unterkommen? Er hat ja relativ frisch noch Nachwuchs gekriegt. Wo kann er das Geld verdienen, was er braucht, um sein Leben zu finanzieren? Wo fühlt er sich wohl? Und wo kann er auf dem Level arbeiten, den er jetzt noch will? Denn Nakamura ist ja auch nicht grundlos zur WWE gegangen. Der wollte ja gerne auch einen Gang runterschalten, so wie man gehört hat. Und das kannst du halt bei der WWE ja eher als bei AEW, selbst wenn du da viele Ausschuss hast. Aber mittlerweile sieht es ja auch aus, dass die Leute öfter mal geschont werden. Das heißt, auch da wird man die Möglichkeiten haben, dann entsprechend aufzutreten. Ja, schauen wir mal, in welchem Kader er auftauchen wird. Bei einem Kader würden wir es nicht sehen, nämlich wenn Okada jetzt zur WXW kommen würde. Denn die WXW-Kaderseite hat sich nicht wieder zurückgefunden auf der WXW-Website. Und somit können wir nicht mehr einsehen, wer im WXW-Kader ist. Finde ich sehr schade, weil ich das mal schön fand zu sehen, wer ist da. Man konnte so ein bisschen spinnen, wer könnte denn jetzt wo gegen wen antreten. Das ist halt nicht mehr gegeben. Vorteil ist natürlich, man schürt keine Erwartungen, dass man die US da immer sehen kann. Nachteil ist, wenn ich jetzt wissen will, wer der bei der WXW so angetreten ist und wie die Ergebnisse sind, besuche ich nicht mehr die WXW-Webseite. Das heißt, die Klicks bleiben jetzt aus. Ich gehe dann über Cage Match, gucke mir da die Ergebnisse an. Und da muss man halt gucken, ob man da jetzt den richtigen Weg gewählt hat. Es kann sein, dass man damit viele Klicks von der eigenen Webseite wegzieht. Muss man sehen. Ich weiß nicht, wie hoch die Klickrate der Webseite war. Könnte mir aber vorstellen, gerade Kader-Roster-Seiten sind eigentlich mal recht beliebt, dass das schon ein Thema ist. Aber die WXW wird ihre Gründe haben, warum sie es gemacht hat. Und somit lassen wir das Ganze bestehen, denn so schlimm ist es nicht, dass die Seite weg ist. Das ist jetzt kein großer Negativpunkt. Denn die WXW hat es geschafft, mit einem Positivpunkt in das neue Jahr zu starten. Denn Back to the Roots war durchaus eine gute erste Show, die wir in diesem Jahr hatten. Und wir gucken nochmal kurz auf die Card. Ich habe sie jetzt gerade gar nicht offen. Ich habe nur so meine Highlights hier offen. Gucken wir mal kurz rein, was wir so erlebt haben bei Back to the Roots. Wir hatten einmal natürlich High Performer Limited gegen Rod und Flott, wo wir jetzt hier den Ausgleich quasi haben. High Performer haben jetzt auch einen Sieg geholt. Rod und Flott hatten den Sieg im Six-Man-Tag-Team-Match. Und jetzt gibt es das dritte Match bei Dead End mit zwei Ringrichtern dann. Und da wird sich dann, wobei ich das nicht verstehe, eigentlich war dieses Match doch schon angesetzt als Number One Contender. Wird der Number One Contender-Spot jetzt nochmal verschoben? Oder haben den High Performer jetzt, und egal wie das nächste Match ausgeht, blind die so oder so in der Number One Contender, dann wäre das Match natürlich einfach nur für die Ehre. Ich gucke mal eben, ob hier was steht für unseren Dead End Event, ob da was dran steht, was uns da jetzt erwartet. Nee, Number One Contender WF Rematch. Das heißt, das wird nochmal ausgefochten, der Number One Contender. Okay, sind mal gespannt, wer es holt. Aktuell haben wir ja noch Hector und Dulnik als Champions. Wenn die Champions bleiben, gehe ich davon aus, dass High Performer das hier gewinnen. Sollten die den Titel verlieren an Mudo und Mace, gegen die sie antreten, dann sollten Rod und Flott das hier gewinnen. Vorteil damit ist mit dieser Ansätze, man hat sich so ein bisschen Spannung aufgebaut. Problematik ist jetzt, je nachdem, wann du das Match in der Card bringst, spoilerst du dir vielleicht das andere. Das ist immer die Gefahr, aber das ist die Gefahr, hat jede Liga. Ne? Zwar AEW, WWE auch, je nachdem, welche Sachen du da im Voraus hast, kannst du dir damit halt Sachen spoilern, die dann nachkommen. Das ist also nicht ungewöhnlich. Ja, wir haben Stephanie Mace und Fast Mudo, die direkt ein Titelmatch kriegen. Finde ich ein bisschen früh, trotzdem freue ich mich auf das Match. Denn Cash und Hector gegen Mudo und Mace wird garantiert ein klasse Match. Und ich bin gespannt, wie man die Geschichte mit Mudo und Mace weitererzählt. Ich würde mir ja für die beiden wünschen, so eine Swerve in Our Glory Story, wo Mudo immer mehr der Heel wird, wie Swerve Strickland, und Stephanie Mace der Facebite, wie Keith Lee, und die dann die Titel gemeinsam gewinnen und die gemeinsam verteidigen. Ich finde es hier ein bisschen früh. Ich hätte das eher bei Karat gesehen, zum Beispiel. Die Frage ist natürlich, ob man hier jetzt wirklich so eine Tag-Team-Story machen will, ob man eine Single-Story machen will, dass man die beiden jetzt schon wieder trennt und dann Richtung Karat schon gegeneinander stellt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall hat man hier sich Erzählpotenzial geschaffen. Jetzt muss man es nur noch nutzen. Denn Erzählungen, ich habe da ja öfter drüber gemäkelt, sind bei der WXW ein bisschen kleiner geworden in den letzten Jahren. Und ich hoffe, dass da jetzt mehr kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass da jetzt noch mehr kommt, worauf wir uns entsprechend freuen können. So, jetzt waren wir natürlich bei den anderen Matches. Was hatten wir noch auf der Karte? Wir hatten Yoshi. Ich weiß nicht, Yoshi ist von Mario, ich weiß, aber Yuichi heißt der, glaube ich, ne? Yuichi gegen Elia Bloom. Wir hatten Fast and Blue Stephanie Mace gegen Bobby Guns und Jane Nero. Das heißt, wir hatten wieder ein Intergender Tag Team Match. Und das einzige Match mit Beteiligung der Frauen auf dieser Card. Das heißt, die Umsetzung des Intergender Wrestling bei WXW hat bislang darin gegründet, dass wir keinen Women's-Titel mehr haben und dass wir hier ein Intergender Tag Team Match auf der Card haben. Und wenn wir dazu vorausschauen auf die Dead End Card, da haben wir, wie gesagt, Cash und Dulnik gegen Mood und Mace. Da haben wir eine Dame mit Stephanie Mace mit auf der Card. Und ansonsten haben wir kein weiteres Match angekündigt mit Frauenbeteiligung. Das heißt, auch das Intergender-Thema sieht bis jetzt noch nicht so gut aus. Ne? Ich weiß, es ist wahrscheinlich schwer für eine Promotion wie WXW immer für jede Show Women's Wrestling zu kriegen, weil wir haben natürlich, wir haben einen guten Stamm an Women's Wrestling in Deutschland, Europa, aber die haben natürlich nicht alle immer Zeit. Und wenn man natürlich will, dass bei jeder Show die Wrestlerinnen auftreten, dann muss man entsprechend viele haben. Und wenn man sich deswegen jetzt dagegen entschieden hat, kann ich es in der Hinsicht verstehen, aber finde es trotzdem nicht ganz nachvollziehbar. Denn man kann ja auch sagen, okay, wenn wir euch die bei jeder Show haben können, dann holen wir euch einfach zu den Marquee-Events. Dann machen wir halt das Women's Wrestling matchmäßig über die Marquee-Events und machen den Rest über Promo-Arbeit. Fertig. Könnte man auch machen, ne? Das heißt, man könnte Women's Wrestling weiter separat betreiben und würde es dann über mehr Promo-Arbeit machen. Das würde den Wrestlerinnen auch gut tun, die ihre Promo-Fähigkeiten verbessern, die mehr dargestellt werden im Promobereich und die dann entsprechend da auch ihre Auftritte haben. Und trotzdem könnte man eine eigene Division laufen lassen. Die hat bei den Marquee-Events immer wieder Matches gründet. Hat man mal ein Number One Contender Match, mal reine Story-Matches, mal Titel-Matches. Kann man alles machen. Man hat sich anders entschieden und arbeitet jetzt mit einer sehr reduzierten Women's Division, würde ich sagen, weil aktuell nach meiner Wahrnehmung haben wir gerade drei Frauen im Kader, nämlich Stephanie Mace, Jane Nero und Baby Allison. Und viel mehr ist nicht geblieben. Das heißt, auch eine Misha Green haben wir jetzt länger nicht mehr gesehen. Und natürlich auch die ganzen, die davor da waren, eine Alice Inc., die mal da war, eine Calypso, alle nicht mehr aufgetaucht. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ich bin kein Fan, ihr wisst es. Ich kann bestimmte Argumente nachvollziehen, aber ich hätte mir da eine andere Art des Umdenkens gewünscht. Anstatt zu sagen, wir stellen das jetzt ein, hätte ich eher gesagt, komm, wir machen halt nur bei den Marquee-Events die Frauen-Matches, erzählen dazwischen darüber und ja, holen noch ein paar neue Frauen dazu. Wir haben schon drüber gesprochen, Jessie J, Mila Smith, allein zwei aus Deutschland. Also Mila Smith wohnt ja oben bei Hamburg, Jessie J im Süden, nicht im Süden, die wohnt ja in Deutschland, die wohnt ja in Österreich. Sorry, Jessie, wenn ich es nicht richtig zuordne. Ich bin da erdkundemäßig ganz schlecht. Also allein die beiden hätte man noch, da hat man noch ein paar Nachwuchsleute wie Michelle Green, wir hatten eine Kara aus Berlin, wir haben eine Loki aus Berlin, die auch gute Eindrücke macht. Wir haben beim Valkyrien Cup gesehen, dass wir noch eine, natürlich eine Nikki Foxley mit Tyra Gates als sehr spannendes Tag-Team haben. Wir haben eine Millie McKenzie, die sich leider verletzt hat. Gute Besserung an Millie. Wir haben Sapphire Reed, die einen echt guten Eindruck macht. Wir haben eine Melanie Gray, die eigentlich ein Urgestein der WXW ist und genauso behandelt werden sollte. Und viele mehr. Das heißt, zu wenig Frauen in Deutschland und Europa? Nope. Man muss sie halt entsprechend einsetzen. Und wenn man sagt, ja, die haben vielleicht nicht alle das Niveau, das wir haben wollen, dann müsst ihr sie dahin bringen, finde ich. Ja, ist meine persönliche Meinung. Kann jeder anders sehen. Aber für mich muss man die dahin bringen. Und wenn man zu wenige Frauen in der Academy auch hat, vielleicht liegt es auch dran, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich weiß, wie die Zahlen sind. Wenn man das Gefühl hat, da kommt zu wenig, ist zu wenig Interesse da, vielleicht liegt es auch dran, dass viele Frauen auch einfach sagen, ich möchte halt gerne auch mit der Frau trainieren. Und wenn du dort halt nur Trainer hast, ist das vielleicht auch ein Argument. Kann ich verstehen. Ja? Es gibt nun mal einfach Menschen, es gibt auch Männer, die nur mit Männern trainieren wollen. Und vielleicht fühlen sich die Frauen da manchmal besser, gerade wenn man so Sachen mitgemacht hat in den letzten Jahren wie Speaking Out, wie Me Too und so weiter. Kann das durchaus ein Argument sein? Und da müsste man vielleicht auch da überlegen, ob man eine Trainerin und wenn es nur auf Honorarbasis ist, nur gelegentlich zu Seminaren ist, die dann halt quasi die neuen Damen aufnimmt und da entsprechend trainiert. Aber das ist alles nur meine Meinung. Ich kann nicht hinter die Kulissen schauen bei WXW. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte irgendwelche Insider. Ich kann euch nur sagen, was ich hier einschätze. Weil die WXW macht es eigentlich ganz gut. Die hält intern, ist intern. Das finde ich schon gut, so wie es gemacht wird. Das muss ich immer wieder loben. Wir hatten das aktuell letzte Match von Sebastian Hackel erstmal für die WXW gegen Axel X-Man Tischer. Sehr schönes Match. Sebastian Hackel sich dabei schön den Fuß verletzt. Also gute Besserung auch dahin. Wir hatten ja gerade einen sehr angenehmen Podcast, einen sehr guten Podcast, wo er auch sehr offen geredet hat. Den kann ich euch ganz da empfehlen. Ich packe euch den auch nochmal in die Videobeschreibung. Hört euch den mal an. Vielleicht auch für die, die gedacht haben, Sebastian Hackel ist derjenige, der WWE-Mensch, der hier hinkommt, um jetzt den Platz von anderen wegzunehmen. Hört mal rein, euer Bild wird sich ändern von ihm. Dann hatten wir die erste Shotgun-Titelverteidigung von The Rotation gegen John Oliver. Schönes Match, Rotation, vollkommen verdient. Nochmal herzlichen Glückwunsch hier im Podcast. Persönlich haben wir das schon ausgetauscht. Wirklich toll. Wir hatten das Six-Man-Tag-Team-Match, Peter Diani und Cash und Hector gegen Amboss, was dann in einer DQ endete, was dann als Streetfight neu gestartet wurde, wo dann aber Peter Diani verletzt war, weil er ja von Robert Dreisker mit dem Stuhl verletzt wurde. Und ja, der überraschende neue Partner war Shigehiro Irie. Und das mein großes Highlight. Irie kehrt zurück im Winnie-Pooh-Shirt. Ja, auch so kann man Winnie-Pooh nutzen, nicht nur in schlechten Horrorfilmen. Und Shigehiro Irie hat Robert Dreisker herausgefordert fürs Karat um den Titel. Das heißt, wir werden das Rematch kriegen. Shigehiro Irie gegen Robert Dreisker. Für mich relativ klar, dass Dreisker hier verteidigt. Das ist jetzt ein Übergangsmatch. Ach, beim Karat ein Übergangsmatch zu haben, finde ich immer schade. Also ich hätte gerne, wenn dann schon, sowas wie Maggot bis zum Karat gehabt. Aber haben wir nicht gekriegt. Müssen wir mitleben, dass wir jetzt hier das Match kriegen. Ich freue mich aber, Shigehiro Irie wiederzusehen. Muss ich ganz klar sagen. Das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Ich finde Irie sehr gut. Irie ist für mich der neue Timothy Thatcher. Sprachlich natürlich schwierig, weil er halt primär Japanisch spricht. Also sich auszutauschen ist da schwieriger. Aber trotz Sprachprobleme, trotz Sprachbarriere, unheimlich lieber Mensch, unheimlich netter Mensch, der jetzt vorkommt. Also kann überhaupt nichts sein. Ja, und da hatten wir die Main Event, die Käfigschlacht. Eagle Blanc gegen Joseph Fenech Jr. Total beliebt bei uns in der Community. Auch ein gutes Match. Mal die Käfigschlacht, die ohne literweise Blut ausgekommen ist. Auch das hat mir gut gefallen. Ja, und Aigle Blanc hat hier wieder gewonnen. Und damit ist Aigle Blanc jetzt auch im Karat. Das wurde danach angekündigt. Das klang fast wie eine Belohnung für die Käfigschlacht. Aber jetzt sind beide wieder im Karat. Ich frage mich gerade, womit Joseph Fenech eigentlich das verdient hat, ins Karat zu kommen. Weil er ja bis jetzt eigentlich alles verloren hat, seitdem er bei High Performer ist. Ne? Aber sein Einkaufspunkt war quasi der Karatplatz. Damit hat Robin Christopher Vorwerk, nein, nicht der mit den Staubsaugern, sondern der von High Performer Limited, hat hier Joseph Fenech damit für sich gewonnen. Aigle Blanc, wohl neben Peter Diani, einer der größten Aufsteiger des Jahres. Und auch einer der Kandidaten fürs Karat, wo ich glaube, dass sie recht weit kommen werden. Ich bin mal gespannt. Ja, jetzt kurz nach der Show haben wir dann erfahren, wie die Ticketpreise aussehen fürs Tag Team Festival. Auch fürs Tag Team Festival gibt es wieder eine Preissteigerung, wahrscheinlich begründet auf der Grundlage. Hallenmieten werden teurer, Energiekosten werden teurer. Natürlich auch die Flüge für die Wrestler und alles wird teurer. Eine Preissteigerung für die Tickets, die ich jetzt kaufen würde, von knapp 10%. Das heißt, ich lande mit 2 Tickets bei mittlerweile knapp 350 Euro und das war für mich das Argument zu sagen, ich kaufe die Tickets gerade nicht, weil das ist meine finanzielle Schmerzgrenze. Nicht, weil ich sage, ich kann mir das nicht leisten, weil er einfach sagt, da ist meine Schmerzgrenze erreicht und ich werde erstmal keine Tickets kaufen. Ich werde dann kurz vorher schauen, ob ich dann vielleicht doch noch Lust drauf habe. Und ansonsten nutze ich halt WXW auch, um das Tag Team Festival nachzuschauen. Und mir das da anzuschauen. Was ich im Auge behalte, ist, falls es Femme Fatale gibt, ob ich da hingehe mit meiner Frau. Ich bin auch nicht sicher, ob es das geben wird. Wenn wir den Women's Titel abgeschafft haben und Femme Fatale als Ergebnis immer war ein Number One Contender Spot auf dem Women's Title, ist die Frage, wofür brauchen wir Femme Fatale dann überhaupt noch? Oder Femme Fatale dann überhaupt noch? Ne? Wie seht ihr das? Wie seht ihr die Zukunft von Femme Fatale? Würde ich gerne mal wissen. Interessiert mich. Ja, und wir haben jetzt noch vor uns liegen natürlich die Road to 16 Karat und das Ganze beginnt jetzt bei Dead End. Bei Dead End haben wir 2 Qualifying-Matches noch. Wir haben einmal Mike DiVecchio gegen Leon Slater. Leon Slater, der große Aufsteiger aus England gerade. Mike D. war letztes Jahr schon im Karat. Bin mal gespannt, wer hier reinkommt. Wir haben ja bis jetzt schon relativ viele externe Teilnehmer. Ich guck mal kurz auf die Liste unserer Karat-Teilnehmer. Kleiner Moment, ich habe nämlich da extra schon mal eine Liste erstellt, denn wir gehen natürlich auch wieder vorm Karat in unsere Karat-Wochen. Das heißt, wir werden euch wieder zusätzliche Informationen zum Karat präsentieren, zusätzliche Podcasts präsentieren. Und dafür habe ich schon so einiges vorbereitet. Und dazu gehört auch eine Übersicht der Wrestler, die bis jetzt teilnehmen. Und wir haben ja bis jetzt 11 Ankündigungen. Und davon haben wir natürlich als externe Wrestler schon One Called Menders, der gegen Axel Tischer sich die Chance geholt hat. El Hijo de Dr. Wagner Jr., Gringo Loco, Leo Rush, Luke Jacobs, Masata Tanaka, Michael Oko lasse ich mal jetzt intern und Oscar und bis jetzt intern, Peter Diani, Michael Oko ist für mich gerade so ein bisschen intern, weil er so oft dabei ist. Joseph Fennec und Aigle Blanc, also 4 interne und 7 externe. Deswegen würde ich hier fast mutmaßen, dass beim Match Mike D gegen Leon Slater Mike D sich geplatzt wird und noch einen internen Wrestler zu holen. Wobei mit Leon Slater echt so einen aufstrebenden Star hätte, ne? Den könnte man natürlich auch gebrauchen. Ja, schwierig. Den zweiten Match von Bobby Guns gegen Lawrence Roman. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir die komplette Amboss-Gruppe ins Karat kriegen, weil ihr wisst, Amboss bin ich ein bisschen mit durch. Und deswegen habe ich hier die Sorge, dass Lawrence Roman ins Karat kommt. Wenn wir zurückblicken, letztes Jahr war Ambition, hat Bobby Guns Lawrence Roman noch sehr klar geschlagen. Vielleicht kriegen wir hier einmal die Kehrtwende, wo Lawrence Roman sich den Sieg holt und damit ins Karat kommt. Bobby Guns ja schon angekündigt für den Ambition Superfight. Vielleicht ist er mal wirklich nur bei Ambition oder man trägt die Ambition-Story dann, wenn man wirklich eine Story macht, dann in den zweiten, dritten Tag vom Karat. Könnte man auch machen. Und wir haben noch ein 4-Way in Bielefeld oder 2 4-Ways in Bielefeld. Nummer 1 ist Icarus, Levaniel, Maggot und Yuto Nakashima. Sorry, meine Fähigkeiten für japanische Namen sind sehr beschränkt. Ja, und hier ist halt ein bisschen, ich weiß auch nicht, also einmal hätte ich mir gewünscht auf der Ankündigung, dass Levaniel nicht mehr sein Grinsegesicht Facebild hat, sondern schon mal so ein bisschen heelischer aussieht. Das hat man leider nicht genutzt. Da bin ich immer ein Fan davon, eine Fehde, wie die gerade zwischen Levaniel und Maggot abläuft oder anläuft, das erste Mal in einem Singles-Match aufeinandertreffen zu lassen. Haben wir jetzt hier nicht. Und dann haben wir natürlich auch hier wieder das Damokles-Schwert oder den Damokles-Amboss über uns hängen mit Icarus. Ja, was kann hier passieren? Ich glaube nicht, dass Nakashima reinkommt. Das heißt, wir haben noch 3. Wir haben die Chance, dass Amboss zu 2/3 im Karat ist. Dazu dann noch Robert Dreisker, der am Samstag seinen Titel verteidigt. Und dann haben wir die Chance, dass entweder Levani oder Maggot ins Karat kommt. Und egal, wer von den beiden reinkommen würde, würde irgendwann durch den anderen wieder ausscheiden. Gehe ich von aus. Das heißt auch da, Zusammensetzung, weiß ich nicht. Kann man natürlich Storys drüber erzählen, gerade über Levanien oder Maggot kann man Storys erzählen. Man könnte wieder mit Maggot die Story machen, dass er reinkommt, erste Runde übersteht, im Viertelfinale durch Levanien rausfliegt, dann ist er mal eine Runde weitergekommen wieder. Aber ich weiß es noch nicht. Und das zweite Four-Way-Match, da ist auf jeden Fall Baby Allison drin, weil die ja noch einen Spot offen hat. Also die hat ja so durch ihren Eintritt bei High Performer Limited sich den Spot für den Qualifier gesichert und wir haben noch 3 Unbekannte in dem Spot und ich könnte mir vorstellen, dass das unser Women's Match wird, das heißt, wir kriegen vielleicht noch 3 weitere Damen hier rein und damit kriegen wir den einen obligatorischen einen Frauenplatz im Karat. Wir hatten das in den letzten Jahren ja immer mal wieder, hatten wir mal Lufisto, mal hatten wir Mascha Slamovic, mal eine Frau im Karat und das wird sich trotz Intergender-Regelung wohl nicht ändern, das heißt, Baby Allison, kann ich mir gut vorstellen, dass sie den Spot kriegt. Oder wir kriegen noch einen größeren Star von außerhalb. Und da bin ich gespannt auf, was man hier noch macht. Aber trotzdem heißt es wieder maximal eine Frau im Karat. Denn wir haben schon 11 Leute. Wir haben jetzt noch 3 Matches angekündigt mit Männern. Das heißt 12, 13, 14. Wir haben ein Match mit den Frauen. Na, es könnten sogar noch 2 Frauen werden. Das wären dann die 15. Dann ist noch ein Platz frei. Und ein Platz noch für einen großen Star, den man vielleicht ankündigt. Großer Star ist natürlich immer jedes Jahr der Wunsch nach Timothy Thatcher. Ist jetzt keine Frau, aber wäre ein großer Wunsch. Bei den Frauen, Jordynne Grace, die wir gerade im WWE Royal Rumble gesehen haben, wäre auch cool. Könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Ja, das ist alles drin. Vieles passiert, vieles kommt auf uns zu. Ich bin gespannt, was uns so erwartet in nächster Zeit. Ich bin gespannt, wie es bei der WXW weitergeht. Ich hoffe, dass sie mehr Stories kriegen. Ich hoffe, dass sie die Preise, die sie aufrufen, natürlich unter nachvollziehbaren Bedingungen, alles gut, dass sie die jetzt auch uns quasi dafür das bieten, dass die Preise wert ist. Gute Erzählung. Gute Matches kriegen wir immer, brauchen nicht mehr reden. Aber gute Erzählung finden uns dabei noch ein bisschen. Ein deutlich besserer Aufbau des Intergender Wrestling, weil bis jetzt ist es einfach nur ein Einstellen des Women's Title und ab und zu bringen von Frauen andere Matches. Ja, ich hoffe, dass da noch mehr kommt und dass wir was Gutes kriegen. So, und jetzt möchte ich gerne mit euch ein Experiment wagen, denn ich möchte gerne mal ein Buzzword hier hinterlegen, und zwar für alle, die das Ganze bis zum Ende gehört haben. Ihr schreibt mir bitte mal entweder unter das YouTube-Video oder unter die Social-Media-Posts unser kleines Buzzword, Hashtag Picard, P-I-C-A-R-D. Das wird hier unser kleines Buzzword sein für diesen Podcast. Also einfach unter das YouTube-Video, wenn ihr bei YouTube schaut, oder unter die Social-Media-Posts, Hashtag Picard, damit ich einmal zumindest einen Überblick habe, wer uns denn bis zum Ende hört. Und wenn ihr es irgendwo öffentlich schreiben wollt, schickt ihr mir das als private Nachricht über Social Media, über Discord. Würde mich sehr freuen. Und damit würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder bei unserem nächsten Podcast. Und zwar steht für euch als nächstes an. Ich schaue mal kurz nach, wenn ich meine Maus wiederfinde. Wo ist meine Maus? Na gut, gucken wir so in den Kalender. Was haben wir als nächstes für uns? Wir hatten ja gerade, wie gesagt, den Podcast mit Sebastian Hackel. Und als nächstes wird es für euch wohl geben die AEW Revolution 545 Preview. Wenn es nicht noch eine Überraschung zwischendurch gibt. Und danach kommt schon unser Live-Podcast über unser Wrestling-Jubiläum. Auch dafür nochmal. Ihr dürft uns gerne noch Fragen schicken. Einfach an den Just Bring It Podcast per PN oder an mich per PN über Social Media oder über den Discord an mich per PN. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr uns noch Fragen schickt. Vielleicht noch einen Gruß schickt aus der Community. Gerne als Audiodatei. Und ja, würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Just Bring It, der Nerd-Podcast.
And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.